Kapitel 25. Vor dem Haus mit der Nummer 32 stand ein höchst seltsamer Kerl. Feuerroter Bart, feuerrotes langes Haar. Beides war geflochten. Er musste auf Nick gewartet haben, denn er ging direkt auf ihn zu, kaum dass er ihn zu Gesicht bekommen hatte.
»Du bist Nick, richtig? Die Lady hat dich gut beschrieben. Ich bin Speedy. Komm mit.«
Er lotste Nick eine enge Treppe hinauf in den zweiten Stock des Hauses. Dort öffnete er eine grüne Holztür.
»Hereinspaziert. Trinkst du Cola, Bier oder Ginseng Oolong? Victor behauptet, der Tee sei gut fürs Hirn. Bei ihm funktioniert's.«
Nick, der außer einer kurzen Begrüßung noch gar nichts gesagt hatte, bat um ein Glas Wasser. Warum hatte Emily ihn hierher bestellt? War sie auch da? Er folgte Speedy durch eine faszinierend vollgestopfte Küche in einen großen Raum, der von vielstimmigem Summen erfüllt war. Nick zählte 12 Computer, Emilys Notebook nicht mitgerechnet. Sie saß in einer Nische am Fenster, die Kopfhörer in den Ohren und blickte hochkonzentriert auf ihren Bildschirm.
»Besser nicht stören«, sagte Speedy. »Da ist gerade irre was los. Komm, ich bring dich zu Victor.«
Er führte Nick an einem riesigen Aufbau von diversem technischem Gerät vorbei, hinter dem völlig verborgen ein dicklicher Mann saß, ganz in Schwarz. Nick nahm ihn nur am Rande wahr. Sein Blick wurde sofort vom Bildschirm angezogen, der mindestens 22 Zoll maß und auf dem ein lila schillernder Echsenmann eben ein wurmartiges Monster niederstreckte. Er war unglaublich geschickt mit dem Schwert und blitzartig in seinen Bewegungen. Die pummeligen Finger des Spielers flogen über die Tastatur und führten die Maus präzise wie ein Skalpell. Der Riesenwurm hatte keine Chance, trotz seiner nadelspitzen Zähne. Zack war er in zwei Hälften geteilt. Die vordere, die mit den Zähnen, kämpfte weiter, bis die Echse ihr den Kopf abhieb. Speedy zog dem Mann einen der Kopfhörer seines Headsets vom Ohr.
»Nick ist da.«
Perfekter Zeitpunkt. Übernimmst du für mich?«
»Klar. Nick trinkt übrigens nur Wasser.«
»Kommt nicht in Frage.«
Der Mann stand auf und streckte sich. Er ging Nick höchstens bis zum Kinn. »Du musst meinen Tee wenigstens kosten.«
»Ich bin Victor.«
»Freut mich.«
»Wir gehen nach nebenan, da können wir uns in Ruhe unterhalten.«
Er setzte Speedy, der schon nach weiteren Feinden Ausschau hielt, sein Headset auf und wies auf eine mit Graffiti übersäte Tür. Nick hatte den Knauf schon in der Hand, da fiel ihm etwas ein.
»Zerleg den Wurm«, rief er Speedy zu, »zerhack ihn in möglichst kleine Teile, vielleicht findest du was.«
Speedy hielt den Daumen hoch und begann, seinen gefallenen Gegner zu zerschnetzeln.
»Nicht so schnell«, sagte Victor. »Es merkt sonst den Unterschied. Du musst mein Tempo einhalten.«
Ein tiefes Seufzen entwich Speedys Brust. Der Echsenmann hackte nun langsamer, wenn auch immer noch so schnell und geschickt wie ein japanischer Sushi-Koch.
»Geh schon mal vor«, sagte Victor. »Ich hol uns Tee.«
Hinter der Graffiti-Tür befanden sich drei riesige Sofas und ebenso viele Sofatischchen. Kein Stück passte zum anderen. Nick war eigentlich nicht empfindlich, aber allein die Farbkombinationen verursachten ihm leichte Kopfschmerzen. Er setzte sich auf das scheußlichste der Sofas, olivgrün mit gelben Rosenblüten und blauen Segelschiffen. So würde er am wenigsten davon sehen müssen. Sekunden später kam Victor mit einem Tablet zur Tür herein, dessen Anblick Nick klarmachte, dass hinter dem Steelmix System steckte.
»Viktorianisches Veilchenporzellan oder die Simpsons?«
»Nachdem du Victor bist, lasse ich dir das Viktorianische«, sagte Nick und nahm eine Tasse in Empfang, auf der Homer über dem Schriftzug »Trying is the first step towards failure« posierte.
Während Victor mit verzückt geschlossenen Augen an seiner bauchigen Tasse nippte, hatte Nick Gelegenheit, ihn genauer zu begutachten, und schätzte ihn auf etwa 22 oder 23 Jahre. Auf den ersten Blick wirkte er älter, das machte vermutlich der Bart. Ein Musketierbart, über der Lippe lang und gezwirbelt, am Kinn dreieckig spitz. Victor sah aus wie Porthos. Gothic Porthos, denn in den Ohren trug er Totenkopfstecker, groß wie Pfundmünzen, und an jedem Finger mindestens einen Silberring.
Auch hier hätten die Totenköpfe jederzeit eine parlamentarische Mehrheit erzielt, dicht gefolgt von den Schlangen. Zum Ausgleich baumelte ein einsamer Engel an einer Kette um seinen Hals.
»Trink deinen Tee«, sagte Viktor.
Nick kostete pflichtschuldig und war erstaunt, wie gut er schmeckte.
»Emily hat uns da was wirklich Ungewöhnliches angeschleppt«, stellte Viktor nach einem weiteren Schluck Tee fest. »Ich kenne mich ein bisschen mit Computerspielen aus, musst du wissen. Aber etwas wie Erebos habe ich noch nie in die Finger gekriegt.«
»Hat sie es dir einfach so gegeben?«
»Ach, keine Spur. Ganz artig im Rahmen des dritten Rituals. Ich bin ihr Novize.«
Er zwirbelte seinen Schnurrbart zwischen den Fingern und grinste.
»Ich bin auch wirklich noch sehr neu. Ich spiele erst seit heute Vormittag.«
Er deutete eine Verbeugung an.
»Squamanto, Echsenmann. Eigentlich wollte ich mich Brokkoli nennen, aber da hätte mir der reizende Gnom im Turm beinahe meinen Bronzeschild übergezogen.«
»Erebos ließ es sich nicht verhöhnen«, hat er mir erklärt.
»Humor ist nicht die starke Seite dieses Spiels.«
Er stellte seine Tasse ab.
»Aber Interaktivität, meine Güte!«
»Es spricht mit dir, ich weiß«, sagte Nick. »Man fragt und es gibt logische, richtige Antworten. Hast du eine Ahnung, wie das funktionieren könnte?«
»Keine Spur. Erst dachte ich wirklich, da sitzt einer an einem zentralen Terminal und mimt den Boten oder diesen toten Typen. Aber das funktioniert nicht. Emily sagt, es spielen massenhaft Leute mit. Was schätzt du, wie viele?«
Nick dachte an den Arena-Kampf, und da waren noch nicht mal alle dabei gewesen. »Ungefähr 300 oder 400, vielleicht auch mehr.«
»Eben. Da bräuchte man ein ganzes Heer an Boten, die dann auch noch die jeweiligen Aufträge und Querverbindungen im Kopf haben müssten. Merkleistungen dieser Art beherrscht ein Computer zigtausendmal besser als ein Mensch. Aber ein komplexes Gespräch ist normalerweise nicht seine Sache.«
Viktors Teetasse war leer. Er schenkte sich nach und füllte auch bei Nick wieder auf.
»Erzähl mir mal was von den Aufträgen. Emily musste gestern eine 13-Jährige beobachten, die Pfefferspray kaufen ging. Sie hat das Mädchen nicht gekannt und umgekehrt, war wahrscheinlich aus einer anderen Schule. Aber dieser Bote hat Emily mit einem Foto und dem Namen des Mädchens versorgt, außerdem mit einer Uhrzeit des Einkaufs und der Adresse des Ladens. Irre, echt. Wie waren denn deine Aufträge so? Irgendwas, das ein Muster ergeben könnte?«
Nick dachte angestrengt nach.
»Nein, leider. Ich musste einmal eine Holzkiste von Totteridge zum Dollisbrook-Viadukt bringen. Die Kiste ist dann später an unserer Schule aufgetaucht. Da war eine Pistole drin. Ansonsten habe ich einmal einen Mann und sein Auto fotografiert und jemanden in ein Café eingeladen.«
Viktor schnaubte amüsiert.
»Klingt ja nicht sehr bedrohlich. Hast du irgendeine Ahnung, warum du das alles machen solltest?«
»Nee. Nur beim letzten Auftrag, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich sollte unserem Englischlehrer Herztabletten in den Tee schütten. Er findet Erebos, naja, gefährlich und versucht, die Leute davon wegzukriegen. Einer der Gnome hat irgendwann mal gesagt, wir sollen Feinde als Feinde behandeln, und ich denke, das ist es, was das Spiel sich darunter vorstellt.«
Viktor sah verstört drein. »In den Tee?« fragte er, als wäre das Verwerflichste an dem Auftrag.
»Ja, ich hab aber kalte Füße gekriegt, und deshalb bin ich rausgeflogen.«
Nick war erstaunt, wie gut es tat, darüber zu sprechen.
Auf einmal schien alles weniger bedrohlich.
»Hast du dir je überlegt, warum das Spiel verlangt, was es verlangt?« fragte Viktor nach einer kurzen Pause.
Nein, das hatte er nicht. Nicht ernsthaft. Naja, ein paar Mal war ihm eine ähnliche Frage durch den Kopf geschossen, besonders als es um das Date mit Bryn und den Fotoauftrag gegangen war. Wer hatte was davon? Der Gedanke war immer wieder schnell in den Hintergrund getreten. Es waren einfach Aufgaben, Hindernisse, die man überwinden musste, um weiterzukommen. Wie bei einer Schnitzeljagd.
»Ich dachte, es geht einfach darum, das Spiel interessant und spannend zu machen«, sagte er und begriff nun, da er es laut aussprach, wie unwahrscheinlich das war. »Wenn mich nicht alles täuscht, dann lässt das Spiel seine Spieler zusammen funktionieren wie eine gut geölte Maschine«, sagte Viktor grüblerisch.
Eine versteckt was, der nächste holt es und bringt es an einen anderen Platz. Einer kauft was, ein zweiter beobachtet ihn dabei und erstattet Rapport, damit das Spiel seine weiteren Züge planen kann. Nach dem, was Emily mir erzählt hat, glaube ich, ihr alle arbeitet an etwas mit, das keiner durchschauen kann, weil jeder nur einen winzigen Teil davon kennt. Ein oder zwei Steinchen im großen Mosaik. Viktor gluckste. Und nun bin ich auch dabei. Aber ich will das ganze Bild sehen, verdammt nochmal.
Das ganze Bild. Für einen Bruchteil einer Sekunde flackerte ein Bild in Nicks Kopf auf. Ein buntes, vertrautes Bild. Doch es war verschwunden, bevor er wusste, was es gewesen war.
Weißt du, was helfen würde, wenn ich mehr Geschichten wie deine hören könnte? Wenn wir wüssten, welche Aufgaben das Spiel sonst noch verteilt hat. Wir könnten die Informationen zusammenpuzzeln und wer weiß, Viktor rieb sich die Hände, vielleicht kommt am Ende raus, dass wir den Heiligen Gral suchen oder sowas.
Viktors gute Laune war ansteckend.
Wenn du willst, versuche ich, ein paar ehemalige Spieler zu befragen, schlug Nick vor. Kann aber sein, dass mir keiner was erzählt. Beim Rauswurf kriegt man die Anweisung, nichts zu sagen.
Einen Versuch ist es jedenfalls wert. Wir machen in der Zwischenzeit hier unser eigenes kleines Forschungslabor auf. Ich hoffe, es ist bald mal Zeit für das nächste Level. Mein schillernder Squamanto ist immer noch eine Eins. Zum Weinen.
Du musst ihn in Schwierigkeiten bringen. Wenn er fast am Abkratzen ist, kommt der Bote und rettet dich, verpasst dir einen Auftrag und wenn du den erledigst, kommst du ins nächste Level.
Viktor schlug sich mit der Hand gegen die Stirn. Das heißt, ich spiel zu gut, um weiterzukommen? Das ist pervers. Warte kurz, ich muss Speedy sagen, er soll Mist bauen.
Viktor huschte hinaus und kehrte eine Minute später kichernd zurück.
Speedy prügelt sich gerade mit einem übergroßen Skelett. Willst du zusehen?
Die alte Aufgeregtheit meldete sich aus Nicks Magen. Ja, er wollte zusehen, dabei sein, natürlich. Sie stellten sich mit ein wenig Abstand hinter Speedy, der Squamanto jetzt unbedacht vorstürmen ließ, direkt auf den stärksten Knochenkrieger zu, dessen Kopf eine Krone zierte. Sie konnten nicht hören, was passierte. Dank des Headsets waren die Geräusche Speedy vorbehalten, aber sie sahen, wie Squamantos Gürtel grauer und grauer wurde. Ein Schlag des Skelettkönigs, den er schlecht parierte. Noch einer. Und schon lag er da, mit einem kaum noch sichtbaren letzten Rest an Leben in sich, während um ihn herum die Schlacht weiter tobte. Nick bohrte seine Fingernägel in die Handflächen. Viele der beteiligten Krieger kannte er nicht oder nur aus der Arena.
Halt, da war Sapuyapu. Der lebte also noch, das war gut.
Und dort hinten kämpfte, weniger erfreulich, Leland. Nick suchte den Bildschirm weiter ab und ertappte sich dabei, dass er nach Sarius Ausschau hielt. Wie albern. Albern auch, dass sein anderes Ich ihm immer noch so schmerzlich fehlte. Minuten später war die Schlacht vorbei und der Bote tauchte auf. Unwillkürlich trat Nick einen Schritt zurück, schalt sich einen Idioten und stellte sich wieder hinter Speedy. Die Worte des Boten erschienen in vertrautem Silber auf schwarzem Grund.
Leland hat sich wie ein Held geschlagen. Ihm gebührt der höchste Lohn.
Er überreichte dem Dunkelelfen einen Sack Gold und einen Schild, der wie ein Stern strahlte. Sapuyapu, leicht verletzt, bekam 3 Flaschen Heiltrank. Das war eine Menge, und Nick freute sich für ihn. Die anderen wurden mit mittelmäßigen Dingen abgespeist, bis der Bote sich am Ende Squamanto zuwandte.
»Du warst erst meisterlich geschickt und dann plötzlich so schwach. Das gefällt mir nicht.«
»Oha«, sagte Viktor.
»Es tut mir leid, ich wurde gestört, aber das wird nicht wieder vorkommen«, tippte Speedy hastig.
»Das hoffe ich für dich. Du bist so gut wie tot. Wenn du hier bleibst, wirst du sterben.« »Folgst du mir, rette ich dich. Wie lautet deine Entscheidung?«
»Ich komme mit dir.«
»Gut.«
Der Bote hob Squamanto hinter sich aufs Pferd und sie ritten davon. Nick bedauerte sehr, dass er die Musik nicht hören konnte, die ihren Ritt sicherlich begleitete. Dann folgte, was immer folgte. In einer Höhle legte der Bote die Karten auf den Tisch. Squamanto würde leben und eine Zwei werden, wenn er einen Auftrag erfüllte.
»Geh heute um 19 Uhr zum Cavalry Memorial im Hyde Park. Hinter dem Denkmal stehen weiße Bänke. Unter der dritten von rechts findest du einen Briefumschlag mit einer Adresse und ein paar Worten. Fahre zu der Adresse und spraye die Worte als Graffiti an die Garagenwand. Danach fotografiere dein Werk und Erebos wird dich als Zwei wieder willkommen heißen.«
»Das ist nicht ohne«, murmelte Nick. Speedy reagierte goldrichtig, denn er tat überrascht.
»Ich glaube, ich verstehe das nicht. Das hat doch mit dem Spiel nichts zu tun.«
»Doch, Squamanto, mehr als du denkst.«
»Sie meinen also den echten Hyde Park und das echte Cavalry Memorial?«
»So ist es.«
»Und wenn ich dort unter der Bank nichts finde, wenn da nichts ist?«
»Dann kehrst du zurück und berichtest mir das. Aber belüge mich nicht, ich würde es merken.«
Speedy wechselte einen Blick mit Victor, der unangenehm berührt schien.
»Der Auftrag ist auch nicht ganz legal«, tippte Speedy. »Was, wenn mich jemand erwischt?«
Der Bote zog seine Kapuze tief ins Gesicht. Die gelben Augen leuchteten aus dem Dunkel.
»Sie haben dich bisher erst einmal erwischt. Stell dich geschickt an und jammer mir nix vor. Wir sehen uns, wenn dein Auftrag vollbracht ist.«
Und Dunkelheit senkte sich über Erebos.
»Das ist ja vielleicht bescheuert«, stellte Victor fest.
Er winkte Nick und Speedy ins Nebenzimmer, denn Emily schien gerade bei einer schwierigen Spielphase angelangt zu sein. Sie hörten ihr hektisches Klicken.
»Was meint er mit erst einmal erwischt?«
Nick war ehrlich erstaunt.
»Wobei erwischt?«
»Ich hatte vor Jahren eine kurze Karriere als Graffiti-Vandale«, sagte Victor. »Aber woher das Gelbauge davon weiß, keine Ahnung.« »Zu dumm. Ich hätte auch lieber Holzkisten durch London transportiert, als eine Anzeige wegen Sachbeschädigung zu riskieren.«
»Aber habt ihr es mitbekommen?« warf Speedy ein. »Er hat nicht gemerkt, dass ich an Victors Stelle gespielt habe. Er war nur irritiert, weil ich mich am Ende extra ungeschickt angestellt habe.«
»Ja, das hat geklappt. Trotzdem, das Risiko gehen wir nicht mehr ein. Das Spiel ist schauderhaft clever. Solange wir nicht ein bisschen mehr wissen, halten wir uns auf der sicheren Seite. Außerdem wirst du demnächst mein Novize. Ist klar, oder?«
Speedy fuhr sich über das rote Haar.
»Das will ich hoffen. Ruf mich an, wenn es soweit ist. Ich gehe jetzt. Kate wartet sicher schon.«
Nachdem Speedy fort war, begann Victor in seinen Schränken zu kramen. Nach Spraydosen Altbeständen, vermutete Nick. Emily saß nach wie vor in ihrer Nische und war völlig auf ihr Spiel konzentriert. Sollte er gehen? Sollte er bleiben und auf Emily warten? Unschlüssig blätterte Nick in einem der Computermagazine, die sich allerorts auf den Tischen stapelten. Er wurde aus Victor noch nicht ganz schlau. War das hier seine Wohnung, sein Büro, beides? Was war überhaupt sein Job? Ihn jetzt darüber auszufragen war ungünstig, denn Victor kämpfte mit Papierbergen, die sich einen Weg aus dem Schrank nach draußen bahnen wollten. Womit kämpfte Emily? Nick ging näher, sehr leise, um sie nicht zu stören, und warf einen Blick über ihre Schulter. Hemera lief durch eine Art Tunnel. Für eine Drei verfügte sie schon über einen ziemlich guten Brustpanzer und ein ordentliches Schwert. Vor und neben ihr rannten vertraute Gestalten. Drizzle war da, Faniel und Nurax. Hemera war in die gleichen Kreise geraten, in denen Sarius sich früher bewegt hatte.
Rums!
Ein paar Aktenordner detonierten auf dem Boden. Victor hatte das sensible Gleichgewicht seines vollgestopften Schranks gestört. Nun kam ihm der Inhalt entgegen. Aus einer geborstenen Schuhschachtel ergossen sich leere Druckerpatronen über seinen Kopf. Emily blickte kurz auf, konzentrierte sich aber sofort wieder auf ihr Spiel. Sie war aus dem Tunnel ans Licht gelangt. Nun stand sie unter einem riesigen Baum, der eine goldene Krone in den Blättern trug. Darunter brannte ein Lagerfeuer und allmählich entspann sich ein Gespräch. Gab es Neuigkeiten? Nein, die Diskussion kreiste bloß um die Schwierigkeit, Wunschkristalle zu finden. Ein Blick auf die Uhr verriet Nick, dass es gleich 6 sein würde. Besser er ging jetzt. Victor würde ebenfalls bald aufbrechen, wenn er pünktlich beim Cavalry Memorial sein wollte. Das letzte Tageslicht spielte in Emilys Haar. Sie hatten noch kein einziges Wort gewechselt, seit Nick hier war, aber das war in Ordnung. Sie durfte sich nicht ablenken lassen. Aber sie war so schön. Nick konnte nicht einfach gehen, er musste eine Erinnerung mitnehmen. Wenn es keine Worte waren, würde es eben ein Bild sein. Er zog sein Handy aus der Hosentasche und knipste Emily vor ihrem Notebook. Sie bekam es nicht einmal mit. Nick steckte sein Handy behutsam ein wie einen Schatz. Ab jetzt würde er sie bei sich tragen. Victor hatte endlich seine Spraydosen gefunden. »Ich hoffe, die sind nicht völlig verklebt«, murmelte er und schüttelte eine mit grünem Etikett. »Ich gehe jetzt«, sagte Nick. »In Ordnung. Denk dran, dass du weder mir noch Emily verfängliche Mails schicken darfst. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es würde mich wundern, wenn das Spiel nicht auch auf deine Nachrichten zugreifen könnte. Und es versteht, was wir schreiben. Vergiss das nicht.« Nick versprach, daran zu denken. Zur Hölle, er konnte gar nicht mehr aufhören, daran zu denken. Las der Bote seine Post? Während seiner Heimfahrt in der U-Bahn betrachtete er immer wieder das Foto, das er von Emily geschossen hatte. Am liebsten hätte er hier und jetzt das Display geküsst. Doch er beschloss, damit zu warten, bis er wieder alleine war.